toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Also ich möchte in dem Vortrag ein bisschen über das reden, was im Kapital von Marx, das muss man ja heute schon dazu sagen, seit dem Piketty, was im Kapital von Marx drinsteht und was das über unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem enthält. Eben was wir daraus lernen können aus dem Kapital. Also es geht weder darum, dass es treffend formuliert ist oder dass es streng logisch aufgebaut ist oder was dem Kapital sonst von so seinen Freunden zugute gehalten wird, sondern einfach um das, was das eigentlich über unser Wirtschafts... Fangen wir mit dem ersten Satz an. Im ersten Satz vom Kapital, der heißt, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warenansammlung. Der Satz hat schon in sich, das ist eine ganz wichtige Bemerkung ganz am Anfang, wird da festgestellt, es ist alles da. Es gibt genug nützliche und begehrenswerte Dinge, es herrscht kein Mangel an Lebensmitteln oder an Wohnungen, überall steht und liegt das, es ist aber als Ware da. Also es steht nicht einfach zur Verfügung, sondern nur der kommt an den stofflichen Reichtum dieser Gesellschaft, der das, was aus dem Preiszettel verlangt wird, entrichten kann, den Preis, der kommt an diese ganzen viel nützlichen und begehrenswerten Dinge auch dran. Also der ganze Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft oder Marktwirtschaft ist hier in dem ersten Satz schon ausgesprochen. Die Dinge werden hergestellt, um sie zu verkaufen, zur Verfügung zu stellen. Und wer das nötige Geld dazu nicht hat, also noch einmal mit den Worten von Marx, Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt dieses Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich den stofflichen Träger des Tauschwerts. Das ist auch wichtig im Lichte dessen, dass es immer heißt, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Das heißt einerseits, wollen und sollen die Leute konsumieren, sie sollen sich durchaus was gönnen, aber sie haben dazu nur dann ein Recht, wenn sie dafür den jeweils verlangten Preis bezahlen können. Das heißt nicht nur kein Musi, sondern auch keine Wohnung, kein Essen und keine Teilnahme am Allgemeinen. Das ist jetzt dieser Tauschwert, der uns in der Form des Preises gegenübertritt. Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte einer anderen Art austauschen. Eine gewisse Ware, ein Quarter Weizen zum Beispiel, tauscht sich mit X Stiefelwichse oder mit Y Seide oder mit Z Gold und so weiter. Kurz mit anderen Waren in den verschiedensten Proportionen. Der Schub aus der Seide und Weizen heute nicht an erster Stelle der heutigen Bedürfnisskala stehen. Das sind wir mal das Wichtige, was hier gesagt wird. Hier werden die qualitativ verschiedensten Dinge über die Quantität des Geldes gleichgesetzt. Wenn wir jetzt einmal weglassen, dass wir das so gewohnt sind, dass das üblich ist und uns deswegen selbstverständlich erscheint, das ist verwunderlich. Wie ist denn das möglich? Wie kann man die verschiedensten Dinge einfach so, dass das eine zum Beispiel doppelt so viel kostet wie das andere? Also woher kommt erstens diese Vergleichbarkeit und zweitens die quantitative Verschiedenheit? Es folgt erstens, die gültigen Tauschwerte der gleichen Ware drücken ein Gleiches aus. Es muss so etwas geben, so folgert Marx, das allen Waren innewohnt, aber von ihrer stofflichen Qualität unterschieden ist. Zweitens aber, der Tauschwert kann überhaupt nur die Ausdrucksweise, die Erscheinungsform eines von ihm unterscheidbaren Gehaltes sein. Der Preis, auf gut Deutsch, sage ich das jetzt einmal, klebt obendrauf, aber innen drinnen muss etwas sein, das den Preis bestimmt, ihn ausmacht, also seine Grundlage ist und nichts mit der Besonderheit des Gegenstandes zu tun hat. Machen wir es nicht so spannend, alle diese Dinge müssen erzeugt werden, in ihnen ist Arbeit enthalten. Wieder mit weiterem Zitat. Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte. Es ist also der Arbeitsaufwand, der ihnen innewohnt, und so erklärt sich, warum verschiedene Sachen, die zwar beide nützlich sind, verschiedene Preise haben. Die Herstellung des einen ist zum Beispiel langwieriger als die des anderen. Mag ja jetzt jemand sagen, ja, aber das Material, das macht doch auch einen Teil des Gegenstands aus. Ja klar, aber auch das Material muss einmal hergestellt werden, ob Gemüse, Metall, Holz. Auch das muss einmal der Natur entnommen und in eine gebrauchbare Form gebracht werden. Die Natur, das ist jetzt nur so eine Nebenbemerkung, die hat an und für sich selber keinen Preiszettel, aber unter den Bedingungen der Eigentumsordnung wird durch die bloße Verfügung über Grund und Boden wird das auch zu einer Möglichkeit, sich zu bereichern. Also dafür, was eigentlich ohne Arbeit hergestellt ist, auch mit einem Preiszettel zu versehen. Man kann also sagen, wenn wir jetzt das rekapitulieren, was ich bis jetzt gesagt habe, also die Sachen sind nützlich, sie haben einen Preis und der Preis ist Ausdruck des innen wohnenden Werts der Arbeit, die in ihnen enthalten ist. Dann kann man sagen, in der allgemeinen Debatte bis zum Tauschwert gibt es keinen Dissens. Klar, jeder weiß, die Waren werden in bestimmten Verhältnissen getauscht. Manche meinen, das wäre zwischen menschlichen Beziehungen dienlich. Sieht das also positiv. Aber bestritten wird das von niemandem, dass nützliche Dinge einen Preis haben und dass der Preis sich eigentlich nicht ganz klar ist, also sich zumindest nicht unbedingt aus der Sache selber ergibt. Aber sobald es um die Arbeit geht, die innewohnende Arbeit, beginnt die Debatte und der Streit. Als sich die Nationalökonomie noch mit Marx befasst hat, das war so im ausgehenden 19. Jahrhundert, da war das mit der Arbeit ein Punkt, an dem sie sich abgearbeitet haben. Nein, das kann nicht sein. Und sie setzen den Nutzen an seine Stelle. Was ein Unding ist, weil da ja nie etwas Gemeinsames herauskommen kann. Der Nutzen gehört nämlich zum konkreten, zum Gebrauchswert, also zum konkreten Teil einer Sache. Da kann man zum Beispiel nehmen den Tisch und das Bett. Wofür etwas nützlich ist, hängt davon ab, was man damit machen will. Will man was essen, dann ist der Tisch nützlich. Oder was schreiben drauf. Will man schlafen, so ist das Bett nützlich. Es ist also der Nutzen nie etwas, woraus sich eine quantitative Vergleichbarkeit ergeben kann. Marx, ja, der gemeinsame Nutzen an diesen Sachen kann nur der Dienst sein, den die Waren vor ihrer Benutzung für jemanden geleistet haben. Irgendwo ist da schon ein Nutzen, aber das ist nicht der Nutzen, den der darin sieht, der sich diese Ware aneignet. Also das, wofür er sie benutzen will, der Endkonsument. Das ist nicht der Nutzen, aus dem der Preis sich ergibt. Marx schreibt dazu ein bisschen schwer begreiflichen Satz. Als Tauschwert aber wird die Ware nur unter dem Gesichtspunkt des Resultates betrachtet. Also als Ergebnis der Arbeit, das auf sie verausgabt worden ist. Schließlich ist die Arbeit das, was eine Gesellschaft aufwenden muss, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das gilt für jede Gesellschaft, nicht nur für die kapitalistische. Es ist allerdings keine gute Fortsetzung, das über Markt und Tausch zu vermitteln. Unter den Bedingungen der Eigentumsordnung jedoch ist es begreiflich, dass man den Aufwand in Anschlag bringt, der zu ihrer Herstellung notwendig war und mit dem er die Ware entgolten haben will. Aber gehen wir zurück zur Nationalökonomie und warum die davon nichts wissen will, dass der Wert und damit der Tauschwert durch die Arbeit bestimmt ist. Ist das jetzt bis jetzt allen begreiflich, um was da geht? Also dass es ein gemeinsames Drittes geben muss zwischen verschiedenen Gegenständen und dass das eigentlich nur die Arbeit sein kann.
An der Uni ist die Nutzen, die er
genau, die, auch die Kumme jetzt. Das ist genau. Die Anhänger von Marx, die Sozialdemokraten, haben den wertbildenden Charakter der Arbeit als Rechtstitel aufgefasst, der sie als Vertreter der produktiven Klasse dazu berechtigt, an der Ausübung der Staatsmacht teilzunehmen. Wir vertreten diejenigen, haben sie gemeint, die den ganzen Reichtum dieser Gesellschaft schaffen. Wir wollen mitregieren und dabei mitreden, wie mit denen umgesprungen wird. Sie haben also ihren Anspruch auf Teilhabe an der politischen Macht auf die Arbeit ihrer Schäfchen gegründet. Und deswegen nimmt die Arbeit in der Ideologie der Sozialdemokratie und auch ihrer realsozialistischen feindlichen Brüder einen zentralen Platz als Legitimationstitel ein. Dabei ist es eigentlich eine sehr unangenehme Auskunft über die Arbeit, wenn sie als Träger des Wertes bestimmt wird. Das verheißt nämlich nichts Gutes für den, der diese Arbeit leistet. Aber darauf komme ich später noch zurück. Die Nationalökonomen wiederum dachten, wenn wir das anerkennen, dass wirklich die Arbeit den Reichtum der Gesellschaft hervorbringt, so ist der Gewinn der Unternehmer irgendwie etwas Unanständiges. Da stellt sich heraus, dass gar kein Anspruch auf ihn besteht. Also müssen wir diesen Umstand bestreiten. Und so entstand in verschiedenen Punkten der Welt die Grenznutzenlehre. Die haben teilweise gar nicht voneinander gewusst, dass sie daran arbeiten, haben aber ziemlich überall das Gleiche hervorgebracht. Da merkt man, es hat diese Theorie irgendwie gebraucht. Wichtige Kräfte der Gesellschaft wollten eine solche Theorie haben, mit der man den wertbildenden Charakter der Arbeit bestreiten kann. Das Bedürfnis nach so einer Interpretation war sehr stark. Die Legitimation der Produktion für die Tasche des Unternehmers musste geliefert werden. Und es gibt eigentlich nur die zwei Paradebeispiele, mit denen die Grenznutzenlehre ihre Theorie begründet. Die sagen, es ist der Nutzen, den jemand darin sieht, der bestimmt den Preis. Wenn man in der Wüste ist und da sieht man irgendwo ein Glas Wasser, dann zahlt man doch dafür alles, was man hat. Und noch mehr, um an dieses Glas Wasser zu kommen. Da sieht man, das unmittelbare Bedürfnis bestimmt den Preis. Ja, das mag schon sein, wenn das in der Wüste ist. Aber wir leben nicht in der Wüste, sondern in der warenproduzierenden Gesellschaft. Und da spielt diese Art von Monopol des Glases Wasser in der Wüste keine Rolle. Das zweite Beispiel sind die Kunstwerke. Irgendwer kleckselt irgendwas und das kriegt dann bei Sotheby's oder sonst wo einen Preis von ein paar Millionen, obwohl sicher nicht so viel Arbeit investiert wurde. Ja klar, das sind individuelle, einzigartige Stücke und nicht Massenproduktion, die für Reproduktion der Gesellschaft produziert wird. Also es sind beides Beispiele, wie es nicht marktwirtschaftlich zugeht, die da gebracht werden, um die Marktwirtschaft zu erklären. Man muss dazu sagen, dass in den Gesellschaftswissenschaften solche Beispiele beliebt sind. Also es wird immer, wenn man irgendeinen Blödsinn argumentieren will, wird ein Beispiel gebracht, was man sich jetzt ausgedacht hat, was es vielleicht in der Wirklichkeit gar nicht gibt oder was eine absolute Ausnahme darstellt. Und daraus soll dann das Allgemeine und Übliche begründet werden. Also man muss aufpassen. Wenn jemand mit solchen Beispielen oder Modellen kommt und sagt, stellen wir uns doch einmal vor, dann kommt gleich irgendetwas, was ganz krumm ist. Es gibt übrigens, wenn das wen interessiert, vom Gegenstandpunkt Verlag ein Buch, das heißt die Mikroökonomie. Ich habe es jetzt nicht da, aber über den Stefan oder vielleicht über diese Ruperti-Buchhandlung könnte man das beziehen, wenn es interessiert. Also da wird genau diese ganze Grenznutzenlehre und ihre Entstehung und ihre Mängel besprochen. Viel von der Ablehnung der Arbeitswertlehre lebt auch davon, dass man ihr vorwirft, dass sie die Preise nicht voraussagen kann. Also das ist auch eine Auffassung von Wissenschaftlichkeit heutzutage. Das habe ich kürzlich erst einmal wieder in einer Debatte festgestellt. Wissenschaft ist, wenn man was voraussagen kann. Gilt dann als der höchste Trick der Betätigung des Geistes. Das hätte natürlich jeder gern, wenn man wüsste, was morgen die Aktienkurse sind oder was morgen die Preise von irgendetwas sind. Dann kann man natürlich besonders gut Geschäfte machen. Also suchen immer Leute nach so einer Formel und werfen einer Theorie dann vor, dass sie diese Nützlichkeit nicht aufweist. Ein sehr grobes Missverständnis dessen, was Wissenschaft ist, weil die kann ja nur über das bestehen, was da ist, was man erklärt und nicht über das, was sein wird. Gut, was für eine Art von Arbeit ist das jetzt, die Wert schafft? Das ist der nächste. Ja, überhaupt einmal, was für eine Arbeit schafft Wert ist. Bis jetzt ist ja nur mal gesagt worden, die Arbeit. Da muss man dazu sagen, dass das Arbeit Wert schafft, das war bis zu Marx auch die durchgesetzte Auffassung der Nationalökonomie. Das hat der Adam Smith vertreten, der Ricardo. Das Arbeit Wert schafft, das war allen vollkommen klar. Es hätte sich also auch der Marx gar nicht vorstellen können, dass diesen Umstand ein Nationalökonom bestreiten wird. Was der Marx gesagt hat über sich, ist, dass den besonderen Charakter der wertbildenden Arbeit, dass erst er den analysiert hat. Weil bis zu ihm war eigentlich die individuelle Arbeit irgendwie unterstellt. Also was jemand investiert hat, das will er herauskriegen. Das kann aber deswegen irgendwie, wenn man etwas länger nachdenkt, gar nicht gehen, weil das würde ja heißen, der Langsamste verdient am meisten. Also hat schon der Markt etwas damit zu tun, wo sich die Werte austauschen und auch beweisen müssen, hat etwas damit zu tun, wie sich diese Preise und damit auch die Werte herstellen. Auch eine wichtige Bemerkung möchte ich sagen, weil es hat ja mal auch im realen Sozialismus die Vorstellung gegeben, sie wollen die wahren Werte, also die Sachen sollen ja zu ihren wahren Werten verkauft werden. Also ein Wertgesetz soll durchgesetzt werden bei ihrer Produktion, da wird dann richtig produziert. Und das war ein Unding, weil gleichzeitig der Markt abgeschafft worden ist. Zur Feststellung dessen, was der Wert ist, der Arbeitszeiten, das was die durchschnittliche Arbeit leistet, das kann nur über den Markt und über den Tausch bewältigt werden. Also dass ein Durchschnittswert sich herausstellt. Jetzt muss ich da noch meine Dann ist auch so, dass nicht jede Arbeit stellt sich dann heraus. Nicht alles, was hergestellt wird, findet auch einen Abnehmer. Das kann entweder den Grund haben, dass es unbrauchbar ist, es kann aber auch den Grund haben, dass die Leute, die es brauchen könnten, kein Geld dafür haben. Diese Arbeit verfällt, die geht nicht in die Wertbildung ein, oder? Die wird negiert. Wenn das, die Sache nicht verkauft werden kann, dann ist auch die in sie investierte Arbeit sozusagen, löst sich in Luft auf. Also das ist die zweite Bestimmung der wertbildenden Arbeit. Erstens ist es eine Durchschnittsarbeit aller derer, die die Gegenstände herstellen. Arbeitszeit, also Durchschnittsarbeitszeit. Und zweitens, sie muss notwendig sein. Sie muss gesellschaftlich notwendig sein. Es muss also ein zahlungsfähiges Bedürfnis geben, dass dieser Ware ihren Wert schließlich zuspricht. Und da ist natürlich auch eine weitere Absurdität der Marktwirtschaft angesprochen. Zunächst einmal wird individuell produziert. Es ist ja gar nicht bekannt, ob nach diesen Waren, die da hergestellt werden, wirklich ein solches Bedürfnis besteht. Das stellt sich immer erst nachher heraus, ob es überhaupt Leute gibt, die sich diese kaufen wollen. Also der Produzent geht immer ein Risiko ein, wenn er sich dem Markt anvertraut. Es kann sein, dass ihm seine ganze Arbeit liegen bleibt. Eine Absurdität, den Markt sich bestimmen zu lassen über die Produktion, wie das in unserer Gesellschaft geschieht. Also weil viele Leute, also die Nationalökonomie sagt, der Markt sei so ein so tolles Verteilungsinstrument und da stellt sich dann halt wirklich heraus, was die Leute brauchen und so. Es ist genau umgekehrt. Weder das, was die Leute brauchen, stellt sich heraus, noch ist ein Indikator für die Produktion, das ist immer erst nachher. Ja, wenn etwas nicht verkauft werden konnte, dann weiß man, es war verkehrt, es herzustellen. Und dann muss man auch sagen, niemand hat das Interesse, den Leuten den Wert zu zahlen, den die dafür haben wollen. Das ist natürlich auch ein Moment der Konkurrenz um die beschränkte Zahlungsfähigkeit, dass der Kunde möglichst wenig zahlen will und der Verkäufer möglichst viel erhalten will. In diesem Hin und Her müssen sich dann die Produzenten miteinander um die beschränkte Zahlungsfähigkeit keilen, aber gleichzeitig auch sich ausdenken, wie sie dem anderen, dem Konsumenten, das Geld aus der Tasche ziehen. Dieser absurde Ausgangspunkt, erst einmal stellen wir was her und dann schauen wir, ob wir es verkaufen können, wird dann dadurch, wie soll man sagen, fortgesetzt, dass man versucht, das Bedürfnis nach den eigenen Waren auch möglichst zu schaffen. Also auf seine Waren die Zahlungsfähigkeit zu ziehen und von anderen abzuziehen. Also insofern ist das zu verstehen, wenn man sagt, die Arbeit bestimmt den Wert, dann ist das auch nur so zu verstehen, dass das Ergebnis der Konkurrenz ist. Das heißt, sowohl der Durchschnitt, die Notwendigkeit, alles das stellt sich am Markt wie bei einem, wie soll man sagen, eine Art Gericht über die Produktion heraus. Es ist ein Ergebnis von einem Kampf aller gegen alle, also der Produzenten gegeneinander und aber auch der Konsumenten und der Produzenten. Nur dann ergibt sich dann dieses Endergebnis, dass man nach getaner oder nicht getaner Verwertung, Verkauf der Ware feststellen kann, dass sie wirklich Träger ist von gesellschaftlich notwendiger Durchschnittsarbeit. Also das ist ganz was anderes, als dass jeder irgendetwas bekommen würde, was ihm zusteht, weil er für seine aufgewendete Arbeit entlohnt wird. Da gibt es jetzt ein Zitat. Da brauche ich jetzt einen Zitatenzettel.
Können wir dann schon mal stoppen und schauen, ob das irgendwie klar, was mit gesellschaftlicher Durchschnittsarbeitskraft gemeint ist. Also dass der Tauschwert, der Preis der Ware nicht aus der individuellen Arbeit des Herstellers oder der Herstellerin erzeugt wird, sondern dass das nur durch den durchschnittlichen notwendigen Arbeiter gibt. Also das, was die am Liegmann hat mit, wäre es so, dass der Preis vom Tisch, das wäre, wie viel die Person, die den Tisch produziert hat, das der Aufwand, dann wäre es klarerweise so, wenn ich doppelt so lange brauche, für den Tisch zu produzieren wie eine andere Person, dann könnte ich den Tisch doppelt so teuer verkaufen. Wenn das irgendwie die Theorie wäre für einen Preis, dann müsste man sagen, das kann nicht stimmen, so ist es ja nicht. Wenn man aber das so sagt, na, die durchschnittlich notwendige Arbeit, die notwendig war, einen Tisch zu produzieren, das ist der Tauschwert und, um den Wert herum wird sich der Preis bilden, den der Tisch am Markt hat. Sprich, wenn ich langsam, also sehr lange brauche, einen Tisch zu produzieren, alle anderen viel schneller sind als ich, werde ich nicht den Tisch um den doppelten Preis verchecken können, sondern werden ungefähr um den Preis verkaufen müssen, den halt die anderen brauchen, um zu produzieren. Das wäre das mit der...
Zum Beispiel mit Image. Mir geht Image und Know-how.
Image und Know-how, da geht's, also da konkret geht es mehr um Dienstleistungen und Waren, weniger um Image und Know-how.
Ja, zunächst einmal geht es um die Sachen, die Gesellschaft auf jeden Fall braucht. Auch die haben ja den Preis. Wie kommt der zustande? Alles andere, dass dann alle möglichen Sachen einen Preis kriegen, die ja gar nicht hergestellt sind, oder eine Marke zum Beispiel, das baut ja darauf auf, dass das Brot und das Dach über dem Kopf auch einen Preis haben. Also zunächst einmal ist klar, alles wird, woher kommt der Wert dieser Gegenstände, auf die keiner verzichten kann, auf das Image kann man ja verzichten. Also da muss schon einmal anfangen bei dem, was alle betrifft.
Nein, zum Beispiel am Wert einer Wohnung liegt der Image inne, weil wenn in einem guten Bezirk ist, ist die dreimal so teuer wie in einem schlechten Bezirk und das ist Image.
Das ist, mag alles sein. Immobilienspekulation ist eine Sache für sich. Aber zunächst einmal ist doch die Frage, warum muss man überhaupt dafür zahlen, und damit beschäftigt sich das. Ist doch eigentlich, soll man das doch nicht so als natürlich hinnehmen, dass alles einen Preis hat. Dass der Mensch alles, was er braucht, sich kaufen muss. Aber wenn er kein Geld hat, dann kriegt er es halt nicht. Es gibt sehr viel Hunger in der Welt. Es liegt nicht daran, dass Dürre ist oder Überbevölkerung. Es liegt daran, dass die Leute alles kaufen müssen und das Geld dafür nicht haben.
Stimmt, ist natürlich, dass es sehr viele Preise gibt, die offensichtlich nicht nur beeinflusst sind von Produktionswert. Sowas, wenn du sagst zum Beispiel, ja, da ist irgendein angesagtes Viertel, da auf einmal steigen die Preise massiv. Naja, die Produktion ist ja nicht teurer geworden. Dass da Umstände gibt, die den Preis beeinflussen, das ist gar keine Frage. Aber was natürlich schon so ist, egal wie beliebt oder unbeliebt der Produkt ist, der Preis einer Ware wird nie ganz massiv unter zum Beispiel den Produktionswert fallen. Klar, wenn da kann auch passieren, wenn sich irgendwelche Firmen jetzt um einen Markt streiten, dann ging es halt einmal eine Zeit lang unter dem Wert der Ware drunter beim Verkauf, um die anderen Konkurrenten aus dem Markt rauszuschmeißen. Aber das Ziel ist ja immer, einen Profit zu machen. Also werden es immer...
Naja, liegt immer mindestens da, aber genau. Teilweise sehr viel drüber.
Genau, das gibt es auch.
Ein anderes Beispiel wäre jetzt Software, die man millionenfach verkaufen kann und nur einmal produzieren muss.
Dass man schon nochmal über das
E-Kon... Nein, es wird nämlich später Kapital, kommen. Es ist gut, wenn du es wiederholst.
Über Kapital, das weiß ich jetzt nicht. KPÖ oder so, also als ganz normal, die haben Verkaufswert und dann Tauschwert und so. Ja. Los, und der Markt hat ja eigentlich... Damit ist schon gut auf etwas hingewiesen, ne? Wenn man sagt, der Reichtum hat Warenform, ja, diese zwei Seiten von Brauchswert, was Nützliches, und das unterscheidet, das überhaupt nicht unterscheiden von einem Produkt in irgendeiner anderen Gesellschaftsform, ist halt das Nützliche heißt was. Aber wenn man sagt, und in welchem Verhältnis steht dann das zum Wert, das wäre jetzt überhaupt nicht.
Ja, vieles ist halt Statussymptom.
Ja, weil das meine ich zum Beispiel.
Ein Brotchen, ein Stück Brot.
So, ich sage jetzt mal bei einem Punkt, ne, das ist so, wenn man sagt, was fängt man mit Marx heute zu tun? Mindestens einmal an jeden an Lebensmittel. Weil ich sage, ein Lebensmittelskandal, wo wir da irgendwas festgestellt haben, sage ich, da sagt der Marx was. Da kann der Marx was sagen, das ist kein Skandal. Das ist notwendige Konsequenz dessen, dass eben nicht um ein gebrauchswertes Mittel ist, um ans Geld derer heranzukommen, die das Bedürfnis danach haben. Da man bei dieser einen Seite, dass man jetzt ein bisschen ein bisschen schnell gegangen mit dem, ne? Was ist eigentlich gesagt, eben, dass eine Ware, was also gebraucht hat, bevor wir jetzt dann weiter reden über die nächste Härte? Ja, bin ich auch dann dafür. Was ist denn über den Reichtum in der Gesellschaft ausgesagt, wenn man sagt, er bestimmt sich da, Arbeit ist das Maß des Reichtums. Ich würde ja als zweiten Punkt, das ist die Kritik, ne, an der Reichtum, das Bedürfnis, sondern das Bedürfnis ist das Mittel für den Wert. Ist das jetzt einmal von allen gebongt oder?
Ich wollte nur zu dir noch sagen, weil du schon so kommst, was alles in die Preisbildung eingeht. Aber zunächst einmal muss man doch einmal fragen, warum hat alles einen Preis? Und dann gibt es zum Beispiel so Sachen, weil du ja bei den Wohnungen warst und beim Bezirk, warum der Grund und Boden überhaupt einen Preis hat. Wie ist das eigentlich möglich? Den Boden oder die Erde hat entweder die Natur gemacht oder der liebe Gott oder ich weiß nicht, ich will mich nicht streiten. Mit Arbeit ist es nicht hergestellt worden. Aber durch die Bedingungen der Eigentumsordnung hat jemand die ausschließliche Verfügungsgewalt darüber und kann das dann zu Geld machen. Darauf beruht dann eine Immobilienspekulation. Weil der Preis des Bodens, das tut sich dann wirklich aus fremden, aus äußerlichen Faktoren. speisen. Also das ist noch einmal eine andere Sache, also wenn man jetzt über Waren redet, wo Arbeit drinnen ist. Da sieht das ja jeder irgendwie als völlig vernünftig ein, dass jemand seine Arbeit entgolten haben will. Ja, der verschenken wird das nicht, ja, der hat ja auch Arbeit damit gehabt. Und da muss man dann einmal sagen, wie geht die Arbeit, die darin investiert worden ist, in die Preisbildung ein. Also das ist der Punkt, wo wir sind. Das ist, man sollte schon, der Marx hat einen Grund gehabt, warum er damit angefangen hat, mit den alltäglichen Gebrauchswerten, mit dem, was jeder braucht. Daran mal nachzufragen, wie kommt die Preisbildung zustande. Dann, wieso andere Dinge, wo keine Arbeit drin ist, auch einen Preis kriegen. Und was auch alles in die Preise der Gebrauchsgüter eingeht, das dafür gibt es also dann drei dicke Bücher. Ich wollte ja nur mal den Anfang darstellen, wie überhaupt einmal ein Preis zustande kommt und wie die Arbeit vorkommt, die in diese Preisbildung, also die diesen Wert legt oder erzeugt.
Sein Maß darin hat das gearbeitet. Das ist ja nicht der Punkt, das ist selbstverständlich, ich muss das rotieren. Ne? Da geht es mir worum, da geht es mir ums Wohnachtrachten. Ne? Weil es geht mir ums Produkt und die Arbeit ist der notwendige Aufwand dafür. Wenn das arbeitet, dann hast du das und du hast viel Arbeit. Das heißt also, die Arbeit hört nie auf. Und das ist auch eine Mordskritik an dir. Also das, ob ein Ding Reichtum darstellt und wie viel Arbeit darin gestellt. Das Arbeit als Maß des Reichtums. Das ist eine Kritik an der Gesellschaft, weil damit ist schon klar, dass darauf ankommt, dass gearbeitet wird, damit viel wird. Na, ich sage natürlich, das sind so mal Thema, und bevor sie jetzt so Diskussionen anfangen, ist jetzt richtig oder so. Na, das ist doch der Hammer. Und halt, was kommt jetzt für Wert aus? Das ist einmal der erste, den man total hinweisen muss. Man sagt, Arbeit ist Maß des Reichtums.
Ja, es sagt einiges, ich versuche es noch einmal von da zu legen, es sagt einiges aus, was für einem Druck diese Arbeit ausgesetzt ist. Und es geht nicht nur nach der Quantität, wie die Marlene gesagt hat, also dass möglichst viel Arbeit benötigt wird, damit möglichst viel in Geld messbarer Reichtum entsteht, sondern auch, dass diese Arbeit sehr ungemütlich sein kann. Man kann ja auch Arbeit, gibt ja auch Arbeit, die kann man angenehm gestalten, aber wenn die Arbeit, wenn das auf die Arbeit zurückfällt, dass sie sich messen muss an denen der anderen, also je schneller gearbeitet wird, je mehr hergestellt wird in je kürzerer Zeit, umso mehr kann man sich am Markt durchsetzen, dann wird über die Arbeit damit schon ein etwas Unangenehmes ausgesagt. Es ist nicht, auch nicht, dass die Qualität sozusagen des Hergestellten ist auch nicht der, an dem sich das entscheidet, sondern allein die Geschwindigkeit, in der es hergestellt worden ist. Also das ist auch, muss man auch klar sein mit dem Markt und der Konkurrenz am Markt um die beschränkte Zahlungsfähigkeit der Kunden. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der den Leuten ihre Arbeitszeit bezahlt wird. Also das ist nicht irgendwie ein gerechtes Tauschverhältnis, wo jeder was einzahlt und kriegt dann das heraus, was eingezahlt hat. Sondern die aufgewendete Arbeit ist nur ein Mittel dafür, um mit anderen zu konkurrieren. Die Arbeit ist der Gegenstand und das Mittel der Konkurrenz. Und in welchem Maß das gelingt und diese Arbeit sich als gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit herausstellt, dass also nur die vom Käufer anerkannte Arbeit, das weiß man eben erst am Markt, stellt sich heraus, ob die Arbeit, die er geleistet hat, überhaupt wert. Das ist alles den Wirtschaftswissenschaften nicht ganz unbekannt. Diese Gegensätze, über die bis jetzt gesprochen worden ist, die irgendwo kennen sie die. Es ist nur eine interessante Frage, wie sie damit umgehen. Zum Beispiel, dass die Marktsubjekte, die Marktteilnehmer, Egoisten sind, dass sie nur den eigenen Vorteil vor Augen halten und die anderen ausnützen wollen, das ist sowohl bekannt als auch anerkannt. Das ist aber nicht die Frage. Die Volkswirtschaftslehre ist nicht, sie nimmt sich dieses Themas an. Sie sagt genau, auch wenn die Leute so, wie soll man sagen, eigennützig und böswillig sind, der Markt hat eine unsichtbare Hand, eine invisible Hand, und die führt dazu, dass am Ende doch alle wieder glücklich sind. Also der Markt, sozusagen der Zauberstab des Marktes, macht aus eigennützigen Schacherern zufriedene Heilige, die den restlichen den Rest der Menschheit mit ihrer Produktion beglückt haben. Also die unsichtbare Hand ist von Adam Smith eine Erfindung. Der Adam Smith war auch religiös, also für ihn war das eigentlich gut. Das muss man sich auch vor Augen halten. Für ihn ist der Markt wie ein großer Kessel oder wie eine große Schüssel, wo die Leute sehr egoistisch und eigennützig hingehen und sich selber aber nur ihre Bedürfnisse befriedigen können, indem sie die anderen befriedigen. Also sie müssen den anderen einen Dienst erweisen, um auf ihren Kosten zu kommen, und so wäscht eine Hand die andere und am Schluss kommt für jeden das Allerbeste heraus. Das stimmt natürlich nicht. Am Anfang der Standpunkt der ist, dass nur deswegen produziert wird, weil man andere Bedürfnisse, die Bedürfnisse anderer ausnützen will. Dass sie ihre Arbeit, ihre Arbeitsprodukt dafür hergeben müssen. Also dass wir andere zu unseren, also dass der eine Produzent den anderen in seinen Dienst nehmen will und nur deswegen produziert. Wenn der Standpunkt durchgesetzt ist, dann kommt man nie wieder zurück zum gegenseitigen Nutzen. Dann ist jeder Nutzen, den irgendwer hat, der eigene wie der Fremde, diesem Standpunkt unterworfen, um, sagen wir, eine anerkannte Tatsache, dass es nur darum geht, dass man sich Geld an Land zieht. Dem Standpunkt, dass er den anderen ausnützen will, für dessen seine Bedürfnisse ausnützen will, um auf seine Kosten zu kommen. Also dem anderen das Geld aus der Tasche ziehen will. Wenn das der Grund ist, warum man auf den Markt geht, dann kommt nie wieder ein ganz normaler Nutzen im Sinne von Gebrauchswert heraus. Sondern es geht nur darum, eben, dass man die eigene Arbeit versilbert. Dass man die eigene Arbeit zu Geld macht. Ob der andere jetzt was davon hat oder nicht, dann dem sein Bedürfnis ist eben dem genauso untergeordnet, dass er dafür Geld herausrückt. Es ist auch nicht das Wesentliche oder auch nicht richtig, dass das Geld deswegen erfunden worden wäre, um jedem möglichst viel Nutzen zu verschaffen, wie die Volkswirtschaftslehre feststellt. Im Gegenteil, das Geld verdienen als Ziel hat einige sehr unangenehme Konsequenzen. Wenn wir in einer solchen Gesellschaft leben, die für den Tauschwert produziert, produziert eben jeder nur deswegen, dass er Tauschwert an Land zieht. Dass er eigentlich Tauschwert produziert, dass er damit auf die Produkte anderer Zugriff hat. Und mit anderen Worten, jeder möchte eben die Bedürfnisse der anderen ausnützen und nicht befriedigen. Das heißt, solche Bedürfnisse, die zwar existieren, aber die man für das Geldverdienen nicht ausnutzen kann, die bleiben unbefriedigt. Die existieren eigentlich gar nicht auf diesem Markt. Die Leute, die keine Zahlungsfähigkeit haben, kommen in dieser Bild der unsichtbaren Hand nicht vor. Das ist also der erste Hinweis darauf, dass das größtmögliche Wohl aller eine plumpe Lüge ist. Weil schon das alle eine sehr eingeschränkte Zahl derer ist, die überhaupt über die Zahlungsfähigkeit verfügen, um sich an diesem Markt beteiligen zu können. Das heißt natürlich auch, dass es Bedürfnisse gibt, die überhaupt nicht vorkommen, die nichts gelten. Die werden in der Volkswirtschaftslehre überhaupt nicht vorhanden. Es sind nur die Bedürfnisse, die kommen vor in der Volkswirtschaftslehre, die zahlungsfähig sind. Also wieder den Hinweis, den ich vorhin gemacht habe. Das war ja vor ein paar Jahren, war so eine größere Kampagne gegen den Hunger, ne? Jetzt soll der Hunger irgendwie verringert werden, und warum gibt es Hunger in der Welt? Und dann werden alle möglichen komischen Dinge aufgeführt, aber nie das, dass man Lebensmittel eben zahlen muss. Es wird irgendwie in der Volkswirtschaftslehre als eine, also da kommen sie gar nicht vor, die nicht verzahlungsfähigen Bedürfnisse, und heute in der Besprechung kommen also das hat einer von Ein Genosse von mir hat einen schönen Vortrag einmal gehalten über die Mikrokredite. Die waren eigentlich eine Antwort darauf, dass die Leute sich ihre einfachsten Dinge nicht leisten können. Ja, da muss man sie halt kreditieren und ihnen damit zumindest eine Zeit lang Zahlungsfähigkeit zu verschaffen, um sie zum Marktteilnehmern zu machen. Nachher sind sie dann halt alle eingegangen, das waren dann Mini-Konkurse. Das war aber dann nicht mehr so groß in den Zeitungen, und da gab es dann auch keine Preise dafür und so. Und es gibt natürlich auch aus dieser Logik her, dass nur die zahlungsfähigen Bedürfnisse gelten und die anderen nicht vorkommen, gibt es dann natürlich auch keinerlei, wie soll man sagen, vernünftige oder vernunftbegründete Form der Produktion, dass man sagt, das Wichtigste zuerst. Also solange noch Leute unter Brücken schlafen, braucht man keine Sportwegen. Das wäre dann irgendwie, dass man sagt, manche Sachen müssen mal gemacht werden, dass jeder sein Auskommen hat, dann kann man sich über die anderen Luxusbedürfnisse um die kümmern. Heute wiederum ist es so, dass Sportwegen jede Menge hergestellt werden, weil danach gibt es ein zahlungsfähiges Bedürfnis, während das Bedürfnis nach Wohnraum befriedigt wird, die dafür über das nötige Kleingeld verfügen. Und deswegen wird bei uns das größtmögliche Elend überhaupt nicht wirtschaftlich angegangen. Das wird halt dann der Spendenfreudigkeit und privaten Wohltätigkeit überlassen, während die größten Luxusbedürfnisse durchaus, da gibt es ein gutes Angebot, weil dort gibt es eine gute Zahlungsfähigkeit. Dann gibt es noch eine weitere Folge dieses Produzierens für den Markt. Eben in dieser chaotischen, also der Marx nennt es anarchischen Form des Produzierens. Das haben wir nicht so gern, weil bei uns ist Anarchismus etwas besser besetzt. Aber auf jeden Fall kopflosen, also nicht geordneten, nicht geplanten, nicht abgesprochenen Produktion ist auch jedes Risiko Privatsache. Das gehört auch dem Privateigentum anheim. Wenn es jemandem nicht gelingt, gesellschaftlich notwendige Arbeit zu verrichten, wenn dieser Mensch vielleicht ungeschickt ist oder nicht geschwind genug, eine Behinderung hat, das heißt, dass er mit seiner Arbeit weniger herstellt oder überhaupt nichts herstellt, also gar keinen Wert herstellt. Das heißt, dass er sich für sich notwendige Teil der gesellschaftlichen Zahlungsfähigkeit gar nicht herstellen kann. Also er kann für seine Umgebung nicht genug Nutzen herstellen, um sich damit zu ernähren. Man muss nicht an jemanden denken, der sehr zurückgeblieben ist. Aber es gibt eben Leute, die sind nicht gesund. Alte, Kranke, die könnten schon noch irgendeine Arbeit oder irgendeinen Nutzen stiften, aber eben nicht einen, der vom Markt anerkannt wird. Für die Marktwirtschaft sind sie nutzlos. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass jemand versucht, für den Markt etwas herzustellen und dabei einfährt. Deswegen gibt es ja auch jede Menge Konkurse. Also entweder er hat Gegenstände hergestellt oder Produkte, die niemand mehr braucht, oder er hat zu teuer produziert und bleibt auf seinen Sachen deswegen sitzen, weil inzwischen jemand anderer sie zum halben Preis anbietet. Auch das ist sein Risiko. Gearbeitet, versucht Wert zu schaffen und es ist nicht gelungen. Das Ergebnis ist gleich null. Also das nur zu dieser kindischen Vorstellung, dass der Markt irgendwie die Bedürfnisse befriedigt, die Produzenten belohnt und die Gier der Menschen in allgemeinen Wohlstand verwandelt. Also das wäre mal der Teil vom Vortrag, den ich halten wollte, weil ich wollte ja nicht den ganzen Abend euch mit meinem Vortrag beglücken. Ich könnte dann schon noch ein bisschen mehr sagen über das, wie die Arbeit selber ausschaut und was der abstrakte Reichtum ist. Also der Reichtum, der nicht in Gebrauchsgegenständen, sondern in Geld besteht. Aber hätte mal ganz gern was wieder von euch.
Termitinitus.org